Menschenthemen, heiße Quellen.
Der Wiesbaden-Podcast mit Daniela Georgi
und Anja Schöpe.
Dann sagen wir in unserem noch so frischen Podcast herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben.
Genau, herzlich willkommen auch von mir.
Menschenthemen, heiße Quellen, der Wiesbaden-Podcast. Also es soll um Menschen aus Wiesbaden gehen, aber auch um zentrale Themen. Heiße Quellen ist natürlich ein bisschen doppeldeutig.
Genau.
Die heißen Quellen in Wiesbaden, aber eben auch die heißen Quellen für aktuelle Themen. Und wir haben uns heute ein recht aktuelles Thema vorgenommen. Recht aktuell, weil es schon länger eigentlich brodelt, ne, Dani?
Genau, wir haben seit einigen Monaten tatsächlich ein Thema auch mehrfach schon in der Stadtverordnetenversammlung behandelt, was uns sehr auf der Seele brennt, nämlich das Thema Menschen oder ehrenamtliche Vereine, die einfach Feste organisieren. Da reden wir jetzt nicht vom Theatrium oder dem Stadtfest in Wiesbaden, sondern wirklich von den ganzen anderen schönen Festen, die wir in Wiesbaden haben. Zum Beispiel die Gibberkerb, das Frühlingsfest, das Schirschener Hafenfest, um nur einige zu nennen. Und Schirschener Hafenfest ist ein gutes Stichwort. Da haben wir uns nämlich den noch relativ frisch gebackenen ersten Vorsitzenden eingeladen, Werner Laux. Nochmal herzliches Willkommen.
Hallo allerseits. Ja, ich habe das letztes Jahr im November übernommen, in der Hoffnung, unser Hafenfest langfristig wieder zum Laufen zu bekommen. Wir hatten in den letzten Jahren auch aufgrund von Corona-Auflagen und auch danach die Gebühren, die erlassen wurden, wirklich Probleme, unser Hafenfest ordentlich zu organisieren. Im letzten Jahr hat man natürlich viel Kritik bekommen. Mein Vorgänger Ebert Seinstecker hat leider das Handtuch geworfen, hat mir große Fußstapfen hinterlassen und ich versuche sie zu füllen, ja.
Genau, aber ich glaube nicht nur sozusagen in dem Bereich ist die Schwierigkeit vorhanden, sondern wir haben ja ein grundsätzliches Problem bei der Durchführung und Organisation dieser Feste. Die Verantwortlichen haben es zunehmend mit sehr hohen Auflagen seitens der Ämter zu tun, die das Ganze ja vom bürokratischen Ablauf her sehr schwer machen, vor allem für Menschen, die das eben nicht hauptberuflich machen, sondern vielfach in ihrer Freizeit. Und wir haben tatsächlich noch ein zweites Problem, nämlich dass die Gebühren einfach in den letzten Jahren und Monaten exorbitant gestiegen sind und auch einfach im finanziellen Aspekt die Durchführung dieser Feste sehr auf der Kippe steht.
Die Kosten sind halt exorbitant hoch geworden. Die Gebühren für Feuerwehr, für diese Brandwache, die vorher bei uns die freiwillige Feuerwehr durchführen durfte, muss heute von der Berufsfeuerwehr gemacht werden. Und da sind eine Gebührensatzung verabschiedet worden, die das Ganze halt exorbitant nach oben geschossen hat. Ja. Vor allem im Juli sind wir in einer sehr heißen Jahreszeit, in der der Brandschutz nochmal eine ganz andere Rolle spielt. Ja. Dementsprechend ist es auch relativ hoch, die Kosten, ja. Man hat uns im letzten Jahr aufgrund einer Härtefallregelung auch Gebühren teilweise erlassen. Nicht komplett, man hat sie reduziert, die Gebühren. Aber es ist trotzdem ein Kostenfaktor, der uns zu schaffen macht.
Genau, und ein Kritikpunkt, den wir natürlich auch massiv ausüben, ist, dass die Organisatoren dieser Veranstaltung eben im Vorfeld nicht genau wissen, werden ihnen dann durch diese Härtefallregelung die Gebühren möglicherweise teilweise erlassen oder nicht. Also beispielsweise hatten wir früher Kosten für die Feuerwehr in Höhe von 800 Euro, das sind teilweise jetzt 16.000 Euro. Wir haben Kosten für eine Verkehrsführung, die geändert werden muss, in Höhe von 12.000 Euro. Und da ist es natürlich für die Planungssicherheit schon wichtig, im Vorfeld zu wissen, muss man die in voller Höhe zahlen, was ja dazu führt, dass dann möglicherweise die ganzen Preise und alles entsprechend angepasst werden müssen. Was natürlich möglicherweise am Ende auch wieder zu reduzierten Besucherströmen führt. Oder kann man davon ausgehen, dass sie reduziert werden oder eben erlassen werden? Das alles muss man im Vorfeld wissen. Und wir wollen eben nicht, dass die Menschen, die das in ihrer Freizeit wirklich mit viel Herzblut und viel Engagement durchführen, dass die da sozusagen in so einem, ja, in so einer Hängepartie sind und nicht wissen, ob sie am Ende auf den Kosten tatsächlich vielleicht selbst als Privatperson sitzen bleiben oder nicht. Und das führt dann natürlich dazu, dass immer mehr Menschen tatsächlich auch das Handtuch werfen. Wir hatten ein Beispiel jetzt gehört und ich mag mir gar nicht vorstellen, was unsere Stadt genau ohne diese Feste wäre. Das ist ja ein Stück Seele von Wiesbaden, die wir auf jeden Fall erhalten wollen.
Das ist etwas, was ich auf jeden Fall bestätigen kann. Ich bin ja so vor 15 Jahren zugereist nach Wiesbaden und ich sage immer noch sehr liebevoll zu Menschen, die in meiner alten Heimat leben, hier feiern sie ständig irgendwas. Man geht durch die Innenstadt und plötzlich wird wieder irgendeine Bühne aufgebaut und es gibt immer einen Anlass. Und ich nehme es aber auch so wahr, dass das einen unheimlichen Beitrag zum Wohlfühlgefühl hier leistet. Erklärt ihr mir nochmal, was genau diese Härtefallregelung bedeutet?
Also es gibt die Möglichkeit in der Satzung bei bestimmten Vorliegen von bestimmten Kriterien, dass diese Gebühren eben nicht eingetrieben werden, das ist jetzt ein blödes Wort, aber dass sie sozusagen nicht in voller Höhe anfallen oder gar nicht anfallen. Das ist jetzt nicht so eindeutig geregelt, deswegen ist es am Ende das auch immer eine Auslegungssache. Und da hätten wir natürlich als CDU ganz gerne, dass man da eine generelle Klausel schafft, dass eben ehrenamtlich organisierte Feste sozusagen grundsätzlich unter diese Härtefallregelung fallen, einfach um auch den Betreibern und Organisatoren die nötige Planungssicherheit geben zu können.
Und Herr Laux, was sagen Sie dazu? Wäre das eine Lösung?
Für mich wäre das auf jeden Fall eine Lösung. Wir versuchen, wie gesagt, wie Sie es eben angesprochen haben, es ist ein Kreislauf, ja. Alle Gebühren, die on top kommen, müssen wir irgendwie umlegen. Das haben wir in diesem Jahr getan. Wir haben die Gebühren für die Standgelder erhöht, teilweise um 30-40%. Einfach um eine bessere Planbarkeit auch in unser Programm reinzukriegen, ja. Wir kennen die Kosten vom letzten Jahr, vom vorletzten Jahr. Dementsprechend haben wir unsere Gebühren jetzt angepasst, aber wie die Frau Georgi es gesagt hat, es ist ein Kreislauf und am Ende bezahlt es der Endverbraucher, ja. Und das kann nicht zielfördernd sein, ja. Ich wäre dankbar drum, wenn man uns sagt, hört mal Leute, haben fest, die Kosten habt ihr. Wir sagen Punkt, 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 das erlassen wir euch in Zukunft. Das wäre für uns eine große Planbarkeit, ja. Oder eine Sicherheit vor allem. Ganz klar.
Das Ganze wird ja auch ein Stück weit sozusagen ad absurdum geführt. Also ich erzähle immer gerne an der Stelle vom Beispiel des Moosburg-Festes. Da ging es jetzt indirekt um die Kosten, aber da ging es vor allem um die hohen Auflagen, die das Umweltamt an diese Veranstaltung gestellt hat. Und zwar so kurz vor knapp, dass die Durchführung des Festes noch auf der Kippe stand. Da gibt es nämlich einen seltenen Vogel, der diesen Weiher bewohnt. Und um dieses wunderbare Tier adäquat zu schützen, wurde noch kurz vor knapp sozusagen die Auflage mitgeteilt, dass das Tier, dieser Weiher, durch einen Zaun vom Rest des Festes abgetrennt werden muss. Das hat A zu unerwarteten Kosten geführt und B war der Vogel ja nicht blöd und hat sich gedacht, das ist ja schön, was ihr hier macht, aber ich mag das gar nicht, will lieber mitfeiern und ist drüber geflogen.
Der arme Vogel.
Ins Fest rein.
Ins Fest rein, ja. Also das zeigt halt, sagen, dass oftmals das, was vielleicht irgendwie auf dem Papier noch sinnvoll sein mag, nicht immer mit dem übereinstimmt, was die Praxis und die Realität so für Bedürfnisse hat. Und deswegen war es ja uns als CDU auch so wichtig, letzten Jahr diesen runden Tisch mit den Organisatoren der Feste und auch dem Schaustellerbetrieb einfach einzuberufen, um mal auch zu hören, wo drückt denn der Schuh und wo sind denn sozusagen die Probleme. Und eins dieser Probleme waren eben diese hohen Auflagen, die die Ämter stellen. Da ist ja seither wohl auch einiges passiert. Da ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Da gab es jetzt anscheinend durchaus auch Verschlankungen in den Verwaltungsabläufen. Aber der große, richtig dicke Brocken sind eben diese Gebühren. Und die machen sich gerade eben, jetzt geht es Richtung Frühling und Sommer, massiv bemerkbar.
Das Veranstaltungsbüro hat ja in Absprache mit den Ämtern das Ganze in Kategorien aufgeteilt, was auch super top ist. Nur für Veranstaltungen wie die Gebercap, Hafenfest, hat sich nichts geändert. Auch von den Verwaltungsauflagen, ja. Also wir sind genau in denselben Gemengenlage und Auflage wie im letzten Jahr.
Also in Kategorien eingeteilt, was bedeutet?
Es gibt jetzt drei Kategorien. Kategorie 1 ist von 0 bis 1000 Besucher, meine ich. Ich müsste jetzt genau lügen, das ist, wir sind mit dem Hafenfest über 10.000 Besucher zeitgleich, ja. Die sehr wahrscheinlich das Fest besuchen, deswegen sind wir in der höchsten Kategorie und damit haben wir auch die höchsten Auflagen. Wir müssen 3 Monate vor dem Fest das Ganze beantragen. Also deswegen gehe ich alle Termine ab im Moment. Wir versuchen das frühzeitig zu lösen. Aber wie gesagt, fürs Hafenfest hat sich nicht viel geändert. Und wie die Frau Georgi gesagt hat, letztes Jahr das Umweltamt hat uns auch massiv Probleme gemacht. Man hat uns Auflagen auferlegt, auch kurz vor knapp. Also es stand wirklich. Es war am Donnerstagabend, nicht glaubt mir wirklich, am nächsten Tag, am Freitag öffnen dürften, ja. Also es ist schon schwierig. Das ist nicht zielführend.
Genau, und das ist genau das, was ich meinte, auch mit der Planungssicherheit. Also das kann einfach nicht sein. Da beschäftigen sich Menschen Wochen und Monate neben ihrem eigenen Job mit der Planung solcher Feste. Und dann kommt sowas vor. Also das liegt ja gar nicht am einzelnen Mitarbeiter in den Ämtern, sondern es ist eher ein strukturelles Problem, was auf Dezernentenebene angegangen werden muss. Da muss man wirklich ansetzen und deswegen investieren wir als CDU auch immer wieder darin und sagen, wir müssen das Thema weiterverfolgen. Da reicht es nicht, wenn der Oberbürgermeister sagt, da ist schon ganz viel passiert. Wir hören ja tagtäglich, dass es anscheinend dass noch nicht genug passiert ist. Wenn man jetzt mit den Verantwortlichen der Gebercap spricht, dann erfährt man, dass völlig unklar ist, ob es eine nächste Gebercap noch geben wird. Machen wir uns auch nichts vor, wenn so ein Fest einmal weg ist, dann kommt es auch nicht wieder. Wir haben in Corona gemerkt, was es bedeutet, wenn etwas mal nicht durchgeführt wird. Dann orientieren sich die Menschen anders. Dann ist sozusagen dieser Platz, den auch Feste wie das Schirschener Hafenfest immer einnehmen, ist dann einfach belegt. Und das darf nicht passieren. Soweit dürfen wir es einfach nicht kommen lassen.
Und spüren Sie ja auch schon ganz konkrete Auswirkungen auch in Bezug auf Menschen zu gewinnen, überhaupt irgendwie das zu organisieren, aufgrund dieser Unsicherheit, die da jetzt entstanden ist?
Ja, dieses Vakuum ist entstanden letztes Jahr, ganz klar, wie der Eberhard und auch mehrere langjährige Vorstandsmitglieder gesagt haben, wir machen das nicht weiter. Dann hat man natürlich erstmal geguckt, wie geht's weiter, ja, was machen wir? Ja, wir haben dann 4 Monate lang, wir treffen uns jeden Monat einmal, Vorstandssitzung mäßig vom Verein. Und haben dann 4 Monate lang überlegt, wer könnte das Schiff robben, wer könnte der Kapitän sein, wer möchte diese Verantwortung übernehmen. Und wir haben nicht nur in unserem Verein geguckt, wir haben auch nach außen gefragt. Aber jeden, den wir angesprochen haben, hat dankend abgelehnt. Ja? Also diese Verantwortung wollte keiner übernehmen. Und wie es dann, wie gesagt, kurz vor der Wahl war, dann habe ich gesagt, gut, ich würde mich bereit erklären, den ersten Vorsitzenden zu machen, um das Schiff wieder auf gerade Bahn zu kriegen. Und gucken vielleicht mit neuen Köpfen, neue Ideen, das Ganze anders dazu wuppen, ja. So schlimm, wie es im November war, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es mittlerweile nicht mehr. Wir haben neue Ideen, wir haben neue Wege, wir versuchen, das Ganze anders dazu wuppen. Aber es ist natürlich schwierig, ja. Es braucht Aufbauarbeit und das geht nicht von heute auf morgen, ja.
Können wir ja vielleicht mal andocken, auch um ein bisschen mehr über Sie zu erfahren. Erstmal die Frage, warum ist Ihnen das so wichtig? Warum tun Sie sich persönlich das an?
Naja, ich bin die 6. Generation im Schaustellerleben meiner Familie. Mein Opa hat in den 50er Jahren mit Autoskoda angefangen. Mein Papa hat es weiter gemacht, ich mache es jetzt weiter. Das ist für mich, da gibt es gar keine Frage drüber. Ja, das ist Schirchener Hafenfest. Ich wohne in Schirchstein, ich bin Schirchener Bürger. Das ist für mich Heimatgefühl, das kann man nicht sterben lassen, ja. Und da setze ich alles dran und versuche, alle Wege zu gehen, damit wir da erfolgreich in die Zukunft fahren mit.
Und genau das finde ich ja auch so wertvoll und deswegen finde ich das so großartig, dass Sie sich da wirklich zu Ihrem normalen Job und allem Stress, den Sie ja sowieso haben, sich das auch noch sozusagen aufgebürdet haben, weil gerade auch diese Feste, die spiegeln ja tatsächlich auch ein Stück weit diese Verschiedenheit wieder, die Wiesbaden so hat. Also wir haben ja wirklich viele Stadtteile, die sehr unterschiedlich auch von ihrer Struktur her sind. Und diese einzelnen Feste spiegeln so ein bisschen auch die Seele dieser jeweiligen Stadtteile wider. Also Schierstein ist Hafenfest mit dem Fluss. Das ist einfach eine sensationelle Kulisse, das Moosburgfest mit dem Schlosspark, die Gipperkerb. Also es ist so unterschiedlich. Und ich finde gerade diese Unterschiedlichkeit macht es so besonders. Und es unterscheidet tatsächlich auch von anderen Festen, die die Stadt organisiert, die auch toll sind und schön. Aber dieses ganz besondere Wiesbaden-typische, das findet man halt eher in diesen kleineren, wobei so klein sind sie ja tatsächlich gar nicht,
nein,
in diesen etwas regionaleren Festen. Und die müssen wir auf jeden Fall bewahren.
Ich bin ja mit meinem ich bin der erste Vorsitzende vom Schaustellerverband, bin ja ein großer Verfechter unserer Feste, ja, und ein Freund unserer Feste. Und jedes Fest, das weg ist, wie Sie eben gesagt haben, das ist eben weg, das kommt nicht wieder. Das haben wir erlebt in Bad Schwalbach, da hat der Martini-Markt sich angefangen, vor Jahren ein bisschen zu verkleinern. Dann gab es eine Baustelle auf dem Schmidtbergplatz und da hat es ein Jahr nicht stattgefunden. Und es dauert bis jetzt, um das wieder ordentlich aufzubauen. Also es ist wirklich, wenn es mal einmal nicht da war oder nicht stattgefunden hat, die Leute sind dann aus ihrem Rhythmus raus und die kommen dann auch nicht mehr, ja. Oder schwierig wieder zu akquirieren, da hinzukommen. Deswegen bin ich, wie gesagt, ein großer Freund und Verfechter der ganzen Sache und möchte helfen, unsere Wiesbadener Feste langfristig zu sichern.
Sie haben durch Ihren Beruf wahrscheinlich auch dann die Einblicke, ich weiß nicht, wie weit Sie so im Bundesgebiet mit als Schausteller unterwegs und im Einsatz sind. Ist das jetzt etwas sehr Besonderes, was in Wiesbaden als Problem produziert wurde oder gibt es diese Probleme auch in anderen Städten?
Ja, ich habe letztes Jahr kennenlernen müssen, dass auch andere Städte selben Auflagen und selben Probleme haben. Zum Beispiel in Bad Breisig war ich letztes Jahr im September. Die haben auch ein Sicherheitskonzept, ich glaube von 200 Seiten für eine Veranstaltung, Zwiebelmarkt nennt sich das Ganze. Also die Problematik ist, bundesweit ist sie da, aber sie wird nicht überall so durchgesetzt wie bei uns oder zum Beispiel in Bad Breisig. Ein anderes Beispiel, ich bin auch in Bad Neuner Kirmes, durch das Ahrtal, die haben ja ihre Flut gehabt vor 2 Jahren, 3 Jahren während Corona und da Sicherheitskonzept. Ich habe das letztes Jahr besprochen mit dem Mann, der dafür verantwortlich ist. Wie sieht euer Sicherheitskonzept aus? Ich wollte mich mal ein bisschen reinhören, reinlesen. Sagt er, du, Sicherheitskonzept haben wir ja, klar. aber das geht alles auf kleinen Wege bei uns. Und da müssen wir wieder hin, ja, dass man sagt, hier, der Mann macht das, das passt zusammen, ja. Man muss sich wieder auf die anderen verlassen können. Diese Rangordnung, dass man sich für alles absichern muss und keiner für irgendwas gerade steht, davon müssen wir wieder weg. Auch wenn es natürlich notwendig ist. Ich bin ein Freund unserer Sicherheitsauflagen, ja. Aber es muss einfach schmäler werden. Es muss wieder kalkulierbar werden. Das ist das Ziel.
Ich meine, seit der Love Parade sind wir, glaube ich, alle uns einig, dass es wichtig ist, dass solche Sicherheitskonzepte bestehen. Aber wie Herr Lauck sagte, die müssen praktikabel sein und da muss halt auch mal in den Ämtern auf unterer Ebene jemand den Entscheidungsspielraum haben, um zu sagen, so, jetzt machen wir es oder so machen wir es nicht. Und am sichersten ist es natürlich immer, man macht gar nichts. Aber das kann und darf nicht die Lösung sein.
Ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum das plötzlich da ist. Also wenn jetzt so ein Ereignis wie Love Rage stattgefunden hat oder dass dann so eine Reaktion ist überall, schaut man nochmal, ist nachvollziehbar. Und natürlich ist es ein wichtiges Thema. Aber es klingt, weiß nicht, ob ich da richtig liege, für mich so ein bisschen wie überzogene deutsche Bürokratie, die hier gerade versucht wird durchzusetzen. Ist das so?
Es gibt eine gewisse Tendenz, sagen, jetzt nicht bereit zu sein, die letzte Entscheidung zu treffen, sondern dass immer nach oben die Entscheidung weitergegeben wird. Das ist natürlich in vielen Fällen nachvollziehbar, aber das führt halt zu nichts, weil am Ende muss es einer entscheiden. Und je länger die Entscheidungswege nach oben sind, umso länger dauert es, umso mehr Kosten entstehen. Und umso weniger praktikabel wird es eben für denjenigen auf der anderen Seite, der dann innerhalb von einem Tag irgendwie einen zusätzlichen Bauzaun da irgendwie stellen muss. Das klappt dann einfach nicht mehr. Da muss es tatsächlich, so wie Herr Lauck sagte, kurze Entscheidungswege geben, die dann auch mal schnell und unbürokratisch funktionieren, ohne natürlich geltende Sicherheitsvorschriften irgendwie über Bord zu werfen.
Genau, das sehe ich auch so. Ein Bauzaun ist jetzt nicht das Problem, aber wenn ich sehe, diese ganze Terrorpoller, ich sehe sie als Sicherheit an, muss ich ehrlich sagen. Aber ich fühle mich unwohl, wenn ich dran vorbeilaufe, ja. Ein gutes Beispiel ist jetzt der Weihnachtsmarkt hier, wenn man hochläuft durch die Marktstraße. Ja, man muss sich dann an rechts und links durch kleine, schmale Gassen quälen, weil da diese Poller stehen mit dem Seil in der Mitte, die eigentlich gar keinen Schutz bieten, ja. Wenn da einer runterbrettert, da passiert viel mehr, als wenn da feste Pfosten versenkt werden oder irgendwas, ja. Also ich bin ein Freund von Sicherheitsauflagen, wie gesagt, aber sie müssen praktikabel sein und sie müssen auch langfristig sein.
Ein gutes Stichwort, da könnten wir einen eigenen Podcast zu machen, weil tatsächlich haben wir in einer letzten Stadtverordnetenversammlung auch kritisiert, dass diese Betonpoller tatsächlich nicht so eine State of the Art sind, was den Sicherheitsschutz angeht, sondern im Zweifel noch viel gefährlicher sind, wenn da wirklich ein LKW ungebremst reinfahren würde, weil die dann selber als, ja, wie als kleine Bomben funktionieren, sondern wir haben eben auch gesagt, wir fordern die versenkbaren Poller, durch die auch LKWs und Rettungsfahrzeuge vor allem bei Bedarf schnell kommen können, ohne dass man erstmal jemanden holen muss, der dann diese Leine wieder aufzieht. Aber ich glaube, dass dem Thema können wir uns bei Gelegenheit nochmal ausführlich widmen. Das ist ein ganz neuer Punkt.
Wie ist denn euer Eindruck, wie die Menschen auf solche Dinge reagieren? Kriegen die das wirklich mit, was da gerade auf dem Spiel steht? Oder denken die sich eher so, naja, irgendwie werden sie schon eine Lösung finden?
Ja, ich muss sagen, ich habe das letztes Jahr beobachtet. Es ging ja viel durch die Presse, auch Schierstein, durch Dickeberg-Kerb, dann unser Frühlingsfest, das nicht mehr auf dem Elsaer Platz stattfinden wird. Die Leute sind sensibilisiert und würden gerne mehr unterstützen und mehr tun. Aber man kriegt halt die Steine in den Weg gelegt, ja. Natürlich, die Leute sind auch auf unserer Seite, das muss man ganz klar sagen. Die Bevölkerung ist klar auf unserer Seite. Nur wenn die Preisspirale sich immer weiter nach oben dreht, dann sagen die auch irgendwann, das geht nicht mehr, das können wir nicht mehr. Und am Ende ist der Verbraucher, der Endverbraucher, der auf den Festplatz geht, ist immer der Depp in dem Punkt, ja. Er geht da hin und sieht eine Bratwurst für 5 Euro oder eine 4 Euro Bratwurst und fragt, warum kostet die 5 Euro? Der verdient sich ja den goldenen Rachen, der Mann. Aber dass dahinter Kosten sind, auch Mindestlohn und Sicherheitsauflagen, die umgelegt werden, das sieht halt keiner, ja. Und das ist die Schwierigkeit, das muss man auch mal klar kommunizieren. Die Preise, die sind da, weil einfach die Kosten so hoch sind.
Genau das ist der Punkt. Also die Leute ärgern sich dann tatsächlich darüber, dass die Kosten so enorm steigen, ziehen dann vielleicht ihre Konsequenzen, gehen nicht mehr hin oder essen dann vorher, bevor sie hingehen und strafen dann ja diejenigen, die im Endeffekt überhaupt nichts dafür können, sondern sagen, schuld sind ja in dem Fall die bürokratischen Abläufe dahinter. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das tatsächlich jeder weiß, welche Auflagen für so ein Fest bestehen. Das ist ja, also wenn man sich damit mal ein bisschen vertiefter befasst, ja wirklich wahnsinnig. Ich glaube, das Thema kommt zunehmend in der Bevölkerung an. Aber die Gründe, glaube ich, da muss man einfach noch ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit leisten, dass eben nicht die Menschen, die in den Ständen stehen, sagen, die Schuldigen oder die Gierigen sind, sondern dass die einfach auch so Zwängen unterliegen und gar nicht anders können, als so zu handeln.
Okay, ich glaube, wir haben die Problemlage besser verstehen können. Jetzt natürlich die abschließende Frage mit Blick auf die Zukunft. Das Schiersteiner Hafenfest in 2024, wie ist der Stand und was müsste passieren, damit es wirklich stattfinden kann?
Ja, also stattfinden wird, das kann ich Ihnen schon mal hierzu sagen.
Da gibt's, freuen sich alle.
Das war meine Intention, das zu übernehmen und wir lassen es stattfinden. Wir haben, wie gesagt, die Gebühren erhöht, 30-40%. Am Ende wird es natürlich der Endverbraucher bezahlen müssen, das muss man klar sagen. Aber wir haben alles gemacht oder wir gehen alle Wege, um das zu veranstalten dieses Jahr und auch langfristig zu veranstalten. Also mit mir an der Spitze wird das Hafenfest stattfinden, das kann ich Ihnen hierzu sagen.
Da bin ich schon mal sehr beruhigt, das zu hören. Ich hatte es nämlich eingangs schon Herrn Laux vor der Aufnahme gesagt, dass das immer rund um mein Geburtstagswochenende fällt. Und deswegen wäre es mehr als schade, wenn das nicht stattfinden würde. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass wir als CDU da auch weiter am Thema dranbleiben, weil es uns wirklich ein Herzensanliegen ist, den Menschen dort, die das organisieren, wirklich Erleichterung zu verschaffen. Und da werden wir auch weiterhin dem Oberbürgermeister sozusagen auf die Füße treten, dass es weiter seinen Weg geht und wir eben nicht nur das Schiersteiner Hafenfest, sondern auch die Gibberkerb, das Moosburgfest und das Pfingstturnier und alles, alle weiteren schönen Feste, die wir hier in Wiesbaden haben, dass wir die noch viele Jahre genießen können. Vielen herzlichen Dank, Herr Laux.
Ich danke auch vielmals.